Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Double Trouble. Der Dart-Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Double Trouble, dem Darts-Talk auf meinsportradio.de. Der PDC World Cup of Darts 2017 ist gelaufen. Ein relativ großes Turnier, quasi die Team-Weltmeisterschaft, wenn man so möchte. Und darüber müssen wir natürlich reden. Mein Name ist Christian Oehmicke, Twitter-Händel @147breakoff. Und ich rede wie immer nicht mit mir selbst, sondern mit meiner Stammbesetzung hier bei Double Trouble. Der Michael Seehusen, Twitter-Händel @mix147 ist bei mir. Hallo Michael.
Hallo Christian.
Und natürlich unsere beiden Kollegen von Daten.de sind auch wieder mit dabei. Unser langjähriges Stammmitglied Kevin Barth @AustrianDarts, sein Twitter-Händel. Hallo Kevin.
Ich glaube, es ist jetzt genau ein Jahr. Schönen guten Tag.
Genau, ein Jubiläum, noch besser. Und inzwischen zum dritten Mal dabei und hoffentlich fühlt er sich hier bei uns auch wohl. Ebenfalls von Daten.de, der Marvin Vandenboom. Hallo Marvin.
Grüß dich, Christian.
So, tja, der World Cup. Muss man ja sagen, in diesem Jahr ein äußerst interessantes Turnier. Wir hatten in unserer letzten Sendung ja vorschaumäßig schon mal drauf geblickt. Die Abwesenheit von Phil Taylor bereits erwähnt, was ja den titelverteidigenden Engländern dann eventuell ein Schnippchen geschlagen hat. Aber das Finale fand ohne englische Beteiligung statt. Wales gegen die Niederlande. Und vor allem mit den Walisern hatte man jetzt soweit nicht unbedingt gerechnet, Michael. Am Ende machen es dann doch die Niederländer mit einem relativ, nicht klaren, aber mit einem klaren 3-1. Unerwartet war das natürlich nicht, aber die Waliser im Finale, wie fandest du das?
Ja, also so unerwartet kam das für mich jetzt nicht, denn klar, natürlich haben viele die Schotten auch favorisiert gesehen, aber nachdem die ja relativ früh ausgeschieden sind, blieben ja in der oberen Hälfte außer den Walisern und den Belgiern jetzt nicht so viele Favoriten mehr üblich. Und die Waliser waren in den vergangenen Jahren beim World Cup schon ja recht erfolgreich, immer wieder mit unterschiedlichen Teams. Dieses Jahr mit Gervin Price und Mark Webster in der Vergangenheit haben da auch schon Spieler wie Barry Bates, Jamie Lewis oder auch Richie Burnett gespielt. Und sie sind schon des Öfteren weit gekommen, standen jetzt schon zum vierten Mal insgesamt im Halbfinale, zum zweiten Mal im Finale. Insofern ja, war das nicht komplett überraschend, aber die Art und Weise, wie sie dorthin gekommen sind, das war schon beeindruckend, zumal Gervin Price ja sehr gut in Form ist, aber jetzt auch nicht in jeder Runde wirklich überzeugt hat. Der hat sich da teilweise dann auch durchgekämpft und Mark Webster, der hat schon des Längeren mit einer Formkrise zu kämpfen, hat ja auch immer wieder Probleme mit seiner Technik. Und der hat jetzt hier wirklich wieder überzeugen können in einigen Matches. Und so haben sich die Waliser den Finaleinzug dann auch wirklich verdient.
Alle drei Jahre scheinen die Holländer diese Team-WM zu gewinnen. Und jedes Mal war Raymond van Barneveld dabei, aber ich muss sagen, ein bisschen was habe ich tatsächlich gesehen vom World Cup. Man hatte teilweise schon das Gefühl, als wenn Michael van Gerwen Raymond van Barneveld hier so ein bisschen durchs Turnier ziehen muss, oder Kevin?
Ja, Raymond van Barneveld hat mich in letzter Zeit auch enttäuscht, weil es formtechnisch bei ihm einfach nach unten gegangen ist, schon während der Premier League. Und das haben wir beim World Cup in vielen Phasen schon auch gesehen. Er verliert oft auch Einzel beim World Cup. Das ist nicht neu. Also er hat dann auch gegen Michael Mansell und andere Spieler schon beim World Cup auch Niederlagen in den Einzelnen einstecken müssen. Und das hat sich jetzt auch fortgesetzt. Michael van Gerwen war ganz klar der tragende Faktor bei der Niederlande. Aber die Niederländer waren vor allem im Doppel dann eben auch gemeinsam stark, finde ich jetzt. Auch wenn Michael van Gerwen ohne ihn die Niederlande mit Sicherheit nicht diesen Titel gewonnen hätten. Also Raymond van Barneveld muss eben einfach auch schauen, dass er in der zweiten Jahreshälfte wieder besser in Form kommt, weil er hat kaum Preisgeld zu verteidigen und es wäre die Chance, auch in den Ranglisten mal wieder unter die Top 6, Top 5 vielleicht auch zu kommen.
Michael van Gerwen hatte mit einem klaren 4-0 gegen Gervin Price auf 1-0 gestellt. Dann kam Mark Webster, der relativ klar Raymond van Barneveld geschlagen hatte. Vom Average her war Barney da sogar besser, aber Mark Webster deutlich konstanter auf die Doppel. Und dann kam das Doppel, was sicherlich das Entscheidende dann gewesen sein dürfte, als sich dort die Holländer durchgesetzt hatten. Gervin Price konnte im Finale nicht so ganz anders anknüpfen, was er vorher gezeigt hat, oder Marvin?
Nee, das stimmt. Gervin Price hatte in der ersten Runde mit einem sensationellen Auftritt eigentlich begonnen. Er hat das Doppel gegen Finnland quasi im Alleingang gewonnen, das muss man, glaube ich, fast so sagen. Da hatte er ein Einzel-Average von 115 Punkten. Da hat er Mark Webster eigentlich mit durch die Partie gezogen. Und dann kamen ein paar Spiele, wo er dann nicht mehr ganz so stark war. Hat zwar natürlich im Achtelfinale gegen Mick McGowan ein Match gewonnen, wo er auch mehrere Matchstarts gegen sich hatte. Und dann gab es das Spiel gegen die Russen, da waren die Russen leider nicht mehr auf der Höhe. Da hatte er kein Problem mit Oreschkin, aber im Finale war es so ein bisschen, da konnte er nicht an die Leistung vorher anknüpfen. Das war auch schon im UK Open, da war es auch schon oder so, wo er dann, wenn es wirklich drauf ankam, dann war er nicht mehr ganz so zur Stelle und hat dann gegen die Länder einfach nicht mehr gereicht. Aber trotzdem hat Gervin Price, denke ich, zusammen mit Mark Webster ein gutes Turnier gespielt und für den Altersname. Somit ist er jetzt auch beim Grand Slam dabei. Das war vorher auch schon, aber Mark Webster hat sie jetzt auch wahrscheinlich damit zum Grand Slam gespielt.
Das Dauerduell beim World Cup ist ja eigentlich Holland gegen England. In diesem Jahr gab es das schon im Halbfinale, was so ein bisschen daran lag, dass die Schotten ja an 1 gesetzt waren. Natürlich völlig zu Unrecht, wenn man in der ersten Runde rausfliegt. Da kommen wir natürlich gleich noch drauf. Michael, das Halbfinale zwischen England und Holland hätte man sich doch eigentlich ein bisschen länger gewünscht, oder? Ich meine, mit Adrian Lewis, Dave Chisnell und den beiden Holländern Van Gerwen und Van Barneveld, das ist ja eigentlich ein traumhaftes Line-Up und dann ist es relativ schnell zu Ende. Ein bisschen schade, oder?
Ja, das Format, das kann schon relativ kurz sein. Also gerade wenn es dann in zwei Einzeln glatt durchgeht, dann hat man nicht so viel von dem Spiel. Ich finde es auch immer ein bisschen schade, dass es dann ab dem Achtelfinale nicht mehr garantiert ist, dass man auch ein Doppel sieht, weil gerade das Doppel macht ja beim World Cup auch den besonderen Reiz aus. Und das sieht man dann halt nur, wenn es 1-1 steht nach den beiden Einzeln. Aber jetzt auf das Halbfinale bezogen, klar, also England gegen die Niederlande, das war schon so ein bisschen das vorweggenommene Endspiel, wenn man so will. Denn wenn man gesehen hat, wie die Waliser im Finale gespielt haben, dann kam da ja nicht mehr so viel Gegenwehr. Insofern war das für Raymond van Barneveld und Michael van Gerwen da der wichtige Sieg im Halbfinale über den Dauerrivalen. Und das war auch eine absolut verdient gewonnene Partie für die Niederländer, denn Adrian Lewis, der hat das Spiel dann zwar nur knapp verloren gegen Van Gerwen mit 3-4, aber da hat sich Van Gerwen das Leben auch selber ein bisschen schwer gemacht durch verpasste Chancen. Und Raymond van Barneveld hat dann gegen Dave Chisnell sehr effizient gespielt, auch einen 100er Average gezeigt. Also das, was die Engländer da gezeigt haben, das war nicht mehr so konsequent, jedenfalls nicht gut genug, um die Niederländer zu schlagen. Und das hat sich auch schon so ein bisschen angebahnt in den Runden zuvor. Da hat das englische Team jetzt auch auf mich keinen so guten Eindruck gemacht. Insofern hat mich das nicht sehr überrascht, dass die Niederländer da gewonnen haben.
Kevin, kontroverse Frage. Hätte England mit Phil Taylor gewonnen?
Das ist schwierig zu beantworten. Also Dave Chisnell hat sich in meinen Augen deutlich stabiler gezeigt als ein Adrian Lewis, bei dem einfach seit einer Weile erkennbar ist, dass es nicht wirklich läuft. Und ich bin, glaube ich, auch schon seit Monaten dabei, ihn immer wieder zu kritisieren und zu sagen, dass das eines zweifachen Weltmeisters nicht würdig ist. Aber man erlebt es halt immer wieder, Lewis kommt nicht vom Fleck, spielt bei weitem nicht so konstant, wie man das bei ihm vielleicht erwarten könnte. Ja, Phil Taylor ist aber auch in letzter Zeit nicht unbedingt dafür bekannt gewesen, reihenweise Averages von über 100 zu spielen. Also ich glaube, dass England mit dem Halbfinalergebnis ja voll im Soll im Endeffekt gewesen ist. Und ich denke, dass es mit Phil Taylor nicht besser oder schlechter gewesen wäre, weil der eben auch seine Ausreißer nach unten in letzter Zeit dann immer wieder auch gehabt hat.
Das andere Halbfinale wurde bestritten zwischen Belgien und Wales. So gesehen die beiden ja mit Bestgesetzten aus dieser Hälfte. Australien war noch ein bisschen höher gesetzt. Und die Schotten, die dann relativ früh ausgeschieden sind. Die Belgier machen ja mit den beiden Halbrechtsbrüdern immer wieder auf sich aufmerksam. Marvin, in diesem Jahr hatte ich das Gefühl, dass Ronny Halbrechts, der ja immer so ein bisschen wie eine Wundertüte spielt, fast noch mehr die Wundertüte gemacht hat. Im Achtelfinale einen herausragenden Average von 115, um dann im nächsten Match wieder auf 76 runterzugehen. Was war da los?
Ja, das war eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte. Es war damals Gerta Voss, der hatte beim Grand Slam of Darts den höchsten TV-Average eines Belgiers und dann kam Ronny Halbrechts dann in der Partie von John Michael und hat dann richtig einen rausgehauen. Und am nächsten Tag, wie du gerade schon gesagt hast, dann ja so eine schlechte Performance und dann hat Kim einfach mal nochmal eine Nummer draufgesetzt und dann seinen älteren Bruder wieder abgelöst in diesem höchsten TV-Average. Ja, und dann im Halbfinale, da war bei beiden irgendwie ja der Wurm nicht drin, aber es lief nicht so wirklich. Und ja, Kim hat gegen Gavin Price verloren und dann war Ronny Halbrechts gegen Mark Webster unter Druck und hat dann mit 4-2 verloren und dann war man ausgeschieden. Aber trotzdem erstaunlich, wie die beiden immer wieder zusammen im World Cup dann doch sehr, sehr weit kommen und immer gute Ergebnisse einfahren.
Die 121 sollte man aber nicht überbewerten bei Best of Seven, oder?
Nee, natürlich nicht. Best of Seven ist eine Geschichte da. Da sind wir diesen Cracks, diesen Stars, da sind solche Averages möglich, aber trotzdem muss man die natürlich erstmal bringen. Aber klar, überwerten sollte man das auf keinen Fall.
Kommen wir mal zur deutschsprachigen Sicht. Auch wenn wir leider nicht unter den letzten vier über die deutschsprachigen Akteure sprechen können, können wir das trotzdem mit erhobenem Haupt, sage ich mal. Deutschland hat sich extrem gut geschlagen. Michael, das war nach der Auslosung ja nicht unbedingt so klar, als, denke ich mal, mit Nordirland da eher ein bisschen los Pech erwischt hat. Aber dass man es hier bis ins Viertelfinale geschafft hat und dann auch den Niederländern noch ein ziemlich gutes Match geliefert hat, das kann sich doch sehen lassen, oder?
Ja, ich denke, das deutsche Team hat das Maximum rausgeholt, was möglich war. Denn klar, der Heimvorteil, der hat natürlich auch in die Karten gespielt. Das hat man auch in der ersten Runde gesehen. In diesem ja wirklich knappen Spiel gegen die Nordiren. Ich glaube, wenn das Ganze nicht in Deutschland stattfindet, dann spielt ein Daryl Gurney auch deutlich besser. Also das war von den Nordiren jetzt kein so hohes Niveau und da haben die dann doch auch schon Wirkung gezeigt, nach dem, was da vom Publikum alles abging. Aber die Deutschen haben es dann natürlich gut ausgenutzt, haben immer wieder auch gute Checkouts mitgenommen, vor allen Dingen Max Hopp, der dann später noch die 161 zum wiederholten Mal gecheckt hat, der ja auch bei anderen Major-Turnieren schon gezeigt hat und gegen Raymond van Barneveld im Viertelfinale auch noch ein wichtiges 105er-Checkout gezeigt hat in der wirklich wichtigen Situation und das Spiel damit auf seine Seite gelenkt hat. Insofern haben sie das Beste rausgeholt. Ich glaube, dieses knappe Viertelfinale gegen die Niederlande, das war so auch nicht zu erwarten. Ich glaube, da haben viele auch einen klaren Sieg für Van Gerwen und Van Barneveld gesehen. Und dass es da nochmal so eng und so spannend wurde, das lag natürlich auch an der tollen Leistung von Martin Schindler und Max Hopp. Und jetzt nicht nur am Publikum, also das muss man natürlich dann auch noch so ausnutzen, aber ja klar, das Publikum hat dann natürlich auch mit reingespielt.
Wie hat sich Martin Schindler geschlagen? Hat Max Hopp ihn durchs Turnier getragen, so ähnlich wie Michael van Gerwen das mit Van Barneveld gemacht hat, oder war Martin Schindler gleichwertig?
Nee, ich denke schon, dass Max Hopp insgesamt besser gespielt hat. Gerade im Achtelfinale hat man das gesehen. Da hat Martin Schindler zwar klar mit 4-0 gewonnen gegen Alexandre Satin aus Brasilien, aber sein Gegner war da doch ziemlich überfordert. Max Hopp hat ja insgesamt den besseren Eindruck auf mich gemacht, auch wenn Martin Schindler dann im Viertelfinale gegen Michael van Gerwen nochmal richtig gezeigt hat, was er eigentlich kann. Denn ja, da ist er mit 2-0 in Führung gegangen gegen den klaren Favoriten und hat sich ja bis zum Ende da wirklich wacker geschlagen, hat das Spiel zwar mit 2-4 verloren, aber der Average kann sich sehen lassen und ja, das zeigt dann auch, dass Martin Schindler neben Max Hopp die andere große Nachwuchshoffnung ist und da können wir, glaube ich, auch noch viel erwarten von ihm.
Kevin, ist Max Hopps Sieg gegen Raymond van Barneveld für ihn persönlich vielleicht auch mal nochmal ein Anstoß, weil es ja in letzter Zeit nicht ganz so gut lief, vielleicht dann auch nochmal in Richtung WM in diesem Jahr seinen Erwartungen vielleicht auch nochmal ein bisschen besser gerecht zu werden?
Naja, ich meine, man muss einfach mal sehen, eben wurde die Distanz auch angesprochen, Best of Seven Legs, da ist halt auch vieles möglich. Und dieser World Cup hat noch in meinen Augen selten dazu geführt, dass jemand, der beim World Cup stark gespielt hat, dass dann im Endeffekt so eine richtige Sogwirkung gehabt hat. Also oder auch das Gegenteil. Ein Gary Anderson ist beim allerersten World Cup sehr, sehr früh ausgeschieden und stand einen Monat später im WM-Finale. Also ich finde den World Cup jetzt nicht gerade aussagekräftig, was irgendwie, dass man irgendwie da total viel von mitnimmt. Also nicht mehr ein Max Hopp. Ein Max Hopp spielt seit 4-5 Jahren regelmäßig gegen die Besten der Besten. Ein Martin Schindler wird das sehr helfen, weil er eben einfach jetzt auf einer großen Bühne zum ersten Mal vor TV-Kameras gespielt hat. Ich denke, dass der da einiges mitnehmen wird. Aber Max Hopp, der wird halt jetzt demnächst wieder in den knallharten Alltag zurückkommen, wo halt nicht mehr World Cup ist. Und dann, ich weiß es nicht. Also er muss ja eine deutlich größere Konstanz an den Tag legen. Und ich weiß halt nicht, ob dieser World Cup jetzt dann diese Initialzündung wirklich ist. Weil er stand schon oft an solchen Punkten. Letztes Jahr, selbe Zeit, Viertelfinale in Hamburg auf der European Tour. Und ja, auch eine starke WM jetzt im Dezember hat nicht dazu geführt, dass der Knoten dauerhaft bei ihm geplatzt ist. Also Max Hopp ist immer noch sehr schwankend, was bei seinem Alter mit 20 Jahren ja auch ja, zu erwarten ist irgendwie. Aber man sollte von diesem World Cup jetzt nicht darauf schließen, dass Max Hopp und Martin Schindler jetzt komplett explodieren werden.
Nein, das will ich natürlich auch nicht nicht damit sagen, aber Marvin, Max Hopp muss wirklich in dieser Saison einiges tun, um sich noch für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, um auch noch ein paar größere Major-Events mitzunehmen. Sein Ziel sind ja eigentlich weiterhin die Top 32 und ja, dann wäre er für die Weltmeisterschaft auch gesetzt. Erwarten wir immer noch zu viel von Max Hopp oder hinkt er tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen, hinkt ein bisschen hinterher, hinter den Erwartungen, aber man hat so immer das Gefühl, es kommt wieder ein gutes Ergebnis und dann geht es wieder vielleicht einen halben Schritt zurück, bevor es dann wieder ein bisschen vorwärts geht. Welchen Eindruck hast du?
Ja, ich sehe das ziemlich zwiegespalten. Also ich sehe seine Probleme eher im Moment auf dem Floor. Denn vor dem World Cup wurde ja auch ein weiterer Qualifier gespielt für das European Tour Event in Schwechat und da hat Max Hopp dann gegen einen, meiner Meinung nach, höchstens zweiklassigen Niederländer Vincent van der Meer verloren und sich dann erneut nicht für einen European Tour Event qualifiziert und ja, auf dem Floor wird halt der Grundstein gelegt für die großen TV-Turniere. Da spielt man sich zu diesen Turnieren hin. Und ja, da sind die Ergebnisse meiner Meinung nach zu dünn im Moment. Da müssen die Ergebnisse kommen. Da muss er sich stabilisieren, denn auf der Bühne gefällt Max mir ehrlich gesagt ziemlich gut. Das war meiner Meinung nach ein gutes Wochenende von ihm. Auf der Bühne geht er richtig raus. Klar hat natürlich einen Heimvorteil im Rücken. Das kommt ihm zugute. Auf der Bühne fühlt er sich wohl. Das sieht man. Aber ja, wenn er seine Ziele, und das ist sein Ziel, die Top 32, da ist er meiner Meinung nach im Moment auch ja, ein Stück entfernt. Da müssen andere Ergebnisse kommen. Das ist bei Bobby und John Rodriguez nicht anders. Aber klar, die Ambitionen muss er haben und die Stärke hat er eigentlich auch. Aber dafür müssen die Ergebnisse auf dem Floor erstmal besser werden.
Absolut. Also wir werden es weiter beobachten. Deutschland also mit der Überraschung beim World Cup wirft die Nordiren in der ersten Runde raus, schafft es bis ins Viertelfinale. Wir machen eine kurze Pause, melden uns dann gleich zurück nochmal mit dem World Cup, sprechen dann natürlich auch noch über die Österreicher und über die ein oder andere Überraschung, die wir im Turnierverlauf erlebt haben. Bis gleich.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de.
Willkommen zurück bei Double Trouble auf meinsportradio.de. Wir reden immer noch über den World Cup of Darts am vergangenen Wochenende in der Frankfurter Eissporthalle. Wir sind recht zufrieden gewesen mit den Deutschen. Kevin, wie ging's dir mit den Österreichern?
Ja, das Soll war im Endeffekt erfüllt. Sie haben das Viertelfinale erreicht als gesetzte Nation. Ja, und darüber hinaus, sie haben dann gegen England gespielt, haben sich da relativ gut verkauft. Man hat deutlich gesehen, dass der eine von den beiden, nämlich Menzo Suljovic, gut in Form ist und der andere, nämlich Roby John Rodriguez, eben nicht so gut in Form ist. Und ja, das war vielleicht auch der Grund, warum es im Endeffekt nicht zu mehr gereicht hat. Menzo Suljovic hat einen brillanten Auftritt hingelegt, als er da im Viertelfinale gegen England Adrian Lewis mit 4-0 hat alt aussehen lassen. Roby hat dann halt gegen Dave Chisnell ja eine verdiente Niederlage kassiert, wobei Chisnell auch gut gespielt hat. Und im Doppel, da haben beide für mich so ein bisschen Wünsche übrig gelassen. Wenn beide in Topform gewesen wären, wäre da gegen England noch mehr möglich gewesen. Aber im Endeffekt ist Österreich da voll im Soll gewesen. Ja, Roby, John Rodriguez weiterhin nicht in guter Form. Und hat dann auch Dinge gemacht da in der zweiten Runde, als sie gespielt haben. Helft mir mal kurz, gegen wen hat Österreich in der zweiten Runde
gespielt? Kanada.
Kanada, ja. Da hat er sich von dem ja übertriebenen Gejubel seines Gegners so ein bisschen ja beeinflussen lassen, hat dann plötzlich angefangen, das Wurftempo total zu verzögern und sich da irgendwie so ein bisschen mit dem Gegner anzulegen, wo ich dann halt sage, wieso? Was soll das, diese Nebenschauplätze? Ich habe gedacht, darüber wäre er hinweg und das tut ihm nicht gut. Und wenn er meint, sich auf solche Dinge ja einlassen zu müssen, er muss gucken, dass er jetzt, das habe ich letztens schon gesagt, dass er unbedingt einfach genauso wie Max Hopp mal wieder ins Rollen kommt, weil sonst ist die WM für ihn auch weg. Und er hat für mich jetzt beim World Cup nicht den Eindruck gemacht, als hätte er ja schon verstanden, dass es 5:12 ist.
Harte Worte von Kevin Barth Richtung Roby John Rodriguez. Ja gut, ein 80er Average war natürlich relativ schwach, aber gegen Dave Chisnell hat er ja dann immerhin noch ein 91er Average gespielt. Also das ist ja in Anführungsstrichen wieder Normalform, oder Marvin?
Ja.
Ja, Normalform. Dave Chisnell ist natürlich so sein Angstgegner quasi. Den hat er bei der WM zweimal verloren, das war immer recht knapp. Einmal zwar 3-0 verloren, aber die Sätze waren alle 2-3. Der Auftritt war besser. Im Doppel mit Menzo hat er mir eigentlich auch besser gefallen. Da hat er sich, finde ich, wohler gefühlt. Gut, der Auftritt gegen Kanada, Kevin hat es gerade schon gesagt, das war komisch. Er hat sich dann auch mit den Zuschauern angelegt, dann irgendwie hat auch ein paar Buhrufe kassiert. Ja, wie gesagt, es ist fast das Gleiche wie bei Max Hopp. Der muss sehen, dass er auf dem Floor die Ergebnisse einfährt und sich dann auf der Bühne auch wieder stabilisiert.
Wäre natürlich zu hoffen. Also, ja, dann am Ende die Niederlage gegen die Engländer im Viertelfinale. Deutschland ebenfalls im Viertelfinale raus. Überraschend.
Ich meine, für Menzo Suljovic, Entschuldigung, ganz kurz. Natürlich. Für Menzo Suljovic war es natürlich wichtig, endlich mal Adrian Lewis zu schlagen, nachdem er das letzte Mal 2009 gegen ihn gewonnen hat und ihn dann 4-0 abzufertigen. Also das war schon eine ja schöne Randnotiz, finde ich.
Mit einem 101er Average, ne? Was ja genau. Auch bei Menzo Suljovic jetzt nicht so häufig der Fall ist, zumindest.
Ja, bei den TV-Turnieren ist es halt vor allem auf Sky hat er immer so ein bisschen Probleme. Aber gegen Adrian Lewis, das war top, auch wenn es nur 4 Legs waren, ja.
Phänomenal gut besetzt, hatte man irgendwie das Gefühl, die untere Hälfte. Ein bisschen für mehr Überraschungen sorgte die obere Hälfte dann dort neben den Walisern und den Belgiern dann Russland und Singapur im Viertelfinale. Beides jetzt keine, ich würde mal sagen, berühmten Darts-Nationen. Michael, die Russen hatten die Australier überraschend rausgehauen und sich dann gegen Wales, das war dann vielleicht doch eine Nummer zu groß, oder?
Ja, das muss man ganz klar so sagen. Also gegen die Waliser ging da nichts mehr für die Russen. Es hat mich auch wirklich überrascht, dass Alexander Oreschkin und Boris Koltsov hier tatsächlich das Viertelfinale erreicht haben. Klar, bei der kurzen Distanz ist vieles möglich, aber ich habe da im Achtelfinale die Australier eigentlich deutlich besser eingeschätzt, zumal ja Simon Whitlock in letzter Zeit auch wieder ein bisschen besser in die Gänge gekommen ist und Kyle Anderson, ja, der hat im vergangenen Jahr beim World Cup auch nicht wirklich überzeugt. Insofern ist das vielleicht nicht gerade sein Lieblingsturnier, beziehungsweise vielleicht, ja, ist es dann nochmal ein anderer Druck, wenn man richtig für sein Land spielt. Aber da habe ich doch eigentlich auch ein bisschen mehr erwartet. Und ja, dieses Doppel gegen die Australier, das haben die Russen ganz klar gewonnen mit 4-0. Da kam von Kyle Anderson und Simon Whitlock irgendwie nicht mehr viel Gegenwehr. Und das hat mich schon sehr überrascht, wie deutlich das an die Russen gegangen ist. Dann im Viertelfinale, da ging da nicht mehr viel. Aber ich denke, die Russen, die können wirklich zufrieden sein mit dem Abschneiden. Ich glaube, da haben die wenigsten mit gerechnet. Und ja, das war eine der besonderen Geschichten, die dieser World Cup in diesem Jahr geschrieben hat.
Es war schon, hatte ich das Gefühl, eine sehr schwache Leistung der Australier, die ja nicht nur gegen Russland dann knapp verloren haben, sondern ja auch gegen Dänemark schon kurz vor dem Ausstanden und sich nur knapp mit 5-4 überhaupt durchgesetzt hatten. Von Kyle Anderson und Simon Whitlock hätte man da wirklich ein bisschen mehr erwarten können, oder? Michael?
Ja, das hatte ich eigentlich schon gesagt. Ne? Also da war ich schon überrascht, dass ja gerade im Doppel so wenig kam. Gut, dass Kyle Anderson da sein Einzel gegen Alexander Oreschkin verloren hat, das kann mal passieren. Simon Whitlock hat es dann ja auch wieder in Ordnung gebracht und das Doppel erzwungen. Aber ja, da muss dann einfach mehr kommen, gerade wenn es für beide in die Weltspitze gehen soll. Simon Whitlock möchte ja zurück dort hin, wo er mal war. Und Kyle Anderson ist ein ja aufstrebender junger Spieler, der eine große Zukunft haben kann. Aber ja, das, was hier beim World Cup gezeigt wurde, das reicht natürlich noch nicht. Aber ich denke, das sollte man natürlich auch nicht überbewerten. Die Distanzen sind sehr kurz und gerade dieses Doppel, das ist ja dann auch wieder vom Rhythmus her was ganz anderes. Ich glaube, da haben viele Spieler immer wieder Probleme, wenn man dann nicht nur eine Aufnahme warten muss, sondern gleich ganze 3 Aufnahmen. Ja, je nachdem, welchen Rhythmus man selber so spielt, gerade die etwas flüssigeren Spieler bekommen da dann gerne mal Probleme. Insofern, ja, sollte man das jetzt nicht zu hoch hängen.
Roman,
und Simon Whitlock.
Genau, wollte ich auch erwähnen. Willst du? Okay, dann sag ich's. Simon Whitlock war auch angeschlagen, er hat ja irgendwas in seiner Wurfhand. Vielleicht muss man da noch ein bisschen relativieren. Vor allem im Doppel, seine Darts haben teilweise sehr wild im Board gesteckt. Das sah nicht nach Simon Whitlock aus, den man kennt. Und am Samstag war es dann eigentlich wieder besser. Aber wie schon gesagt wurde, das sollte man nicht einfach überbewerten, so ein Turnier.
Für die zweite Riesenüberraschung sorgte Singapur, die in der ersten Runde mal eben die Schotten an 1 gesetzt mit dem, ja, 2 der derzeit besten Dartspieler mitgebracht haben, Gary Anderson und Peter Wright. Das war, wenn nicht, die Riesenüberraschung des Turniers, oder Kevin?
Ja, definitiv. Also für viele waren die Schotten der große Favorit und auch einige der Experten auf Sky Sports in England haben gesagt, Schottland ist der große Favorit. Aber Peter Wright und Gary Anderson, sie waren nie die besten Freunde und sie haben auch nicht großartig auf der Bühne dann miteinander harmoniert. Das ist, man hat jetzt nicht irgendwie total gemerkt, dass sie sich, was weiß ich, nicht grün sind. Aber das war halt auch kein Team, keine Einheit auf der Bühne. Gary Anderson hat mir einen sehr lustlosen Eindruck gemacht. bei Gary Anderson ist es halt auch so, der spielt ja überhaupt nicht gerne gegen Menzo Suljovic. Und das hat einen Grund, nämlich dass er mit dem Rhythmus nicht klarkommt. Und das war halt in diesem Fall auch so, dass Gary Anderson nicht damit klarkam, lange, lange warten zu müssen, bis er dann wieder werfen kann. Und das war eben auch ein Faktor. Gary Anderson überhaupt nicht auf der Höhe, Peter Wright auch nicht wirklich da. Viele verpasste Doppel. Ja, und Singapur, die haben einen erfahrenen Hasen wie Paul Lim mit dabei, der dann einfach solche Chancen, die er dann auch bekommen hat, gnadenlos ausgenutzt hat. Und das war keine Werbung für Peter Wright und Gary Anderson.
Aber meinst du, dass die Zusammensetzung hat da wirklich eine Rolle gespielt? Ich meine, vor 2 Jahren haben die beiden ja immerhin das Finale erreicht.
Ich denke, das war einfach auch eine Motivationsgeschichte. Also es war jetzt für mich auch nicht so, also für viele ist es ja dann irgendwie eine Ehre, das eigene Land zu vertreten. Aber gerade bei Gary Anderson, glaube ich, ist es schon ein Riesenunterschied, ob der jetzt richtig Lust auf ein Turnier hat oder eben nicht. Also und das hat dann, glaube ich, haben sie dann schon gemerkt. Also es ist ein Turnier, was nicht für die Rangliste gezählt hat. Sie kamen gerade aus Dubai zurück. Ja, alles so Dinge, die da möglicherweise mit reinspielen können. Also die beiden, ja, sind jetzt nicht die besten Freunde. Du hast schon recht, ich glaube nicht, dass das jetzt der entscheidende Faktor war. Ich glaube, da war auch einfach der Kopf nicht da, wo er hätte sein sollen.
Singapur schafft es dann tatsächlich ein zweites Mal zu überraschen, setzte sich auch gegen die Spanier durch. Denke ich mal, dass Antonio Aquinas und Christo Reyes da dann doch eher die Favoritenrolle hatten als Singapur und schafften es tatsächlich bis ins Viertelfinale und zwangen auch dort die Belgier über die volle Distanz, Marvin. Also das war eine durchaus beeindruckende Leistung, zumal Singapur ja dann auch irgendwie ein bisschen zum Publikumsliebling avancierte.
Ja, das stimmt. Da gab es dann die Singapur-Singapur-Sprechchöre und das fing aber schon am Donnerstag an. Ja, Kevin hat es gerade schon gesagt, Paul Lim ist ein alter Hase. Der kennt die großen Bühnen der Welt, der ist ein erfahrener Mann und er hat zwar sein Einzel- und Viertelfinale gegen Kim Hawaibis verloren, gut, der hat dann auch den 121 Average gespielt, aber dann war ja noch sein Namensvetter Harif Lim und ist auch kein unbeschriebenes Blatt, der hat früher mal beim World Masters den Jugendwettbewerb gewonnen, natürlich ist er jetzt nicht so bekannt. Und hat dann das zweite Einzel gegen Ronnie Halbrechts gewonnen, der sich dann in diesem Spiel seine Auszeit genommen hat. Ja, und dann kam zum Doppel der Lims gegen die Halbrechts. Und ja, im Doppel sind die Halbrechts natürlich dann schwer zu bezwingen. Aber auf jeden Fall ein überraschend starker Auftritt von Singapur. Und ja, hat mir auch Spaß gemacht zuzuschauen. Und den beiden habe ich so auch wirklich gegönnt. Das kann ich nicht anders sagen.
Mit Singapur kann man eigentlich auch perfekt dann zu den Fans überleiten. Die haben.
Welche Fans?
Das ist dann schon mal die erste Meinung dazu. Die beiden Männer aus Singapur avancierten dann ein bisschen zu Publikumslieblingen, wurden dann auch frenetisch als Underdogs natürlich gefeiert. Das schlechtere Gesicht zeigte sich dann vor allem, hatte ich das Gefühl, bei den deutschen Matches, als dann der Gegner dort dann doch etwas unfair ausgebuht wurde, ausgepfiffen. Wir kennen das inzwischen von deutschen Turnieren. Ist das ein deutsches Problem oder ist es ein generelles Problem im Darts, Michael?
Ich denke, es ist ein generelles Problem. Wir haben ja das jetzt beim World Cup nicht zum ersten Mal gesehen, dass das deutsche Team dann nicht nur unterstützt wurde, sondern dann auch die Gegner versucht wurden zu irritieren. Also dass da viele Buhrufe kamen, auch viele Pfiffe. Gerade wenn man aufs Doppel wirft, sowas nervt ja dann auch wirklich. Und das ist nicht wirklich das, was man von einem Gastgeber erwartet. Aber wir haben es natürlich auch schon in anderen Ländern gesehen, bei Premier League-Spieltagen in Schottland oder auch in den Niederlanden bei diesem Spieltag, der sehr gelobt wird von allen. Da kommt das natürlich dann auch vor, wenn da der Niederländer gegen den Engländer spielt, dass der Engländer dann nicht so freundlich empfangen wird. Und das ist nicht nur ein deutsches Problem, aber das sollte man jetzt auch nicht als Entschuldigung dafür nehmen. Ich bin da insgesamt etwas zwiegespalten, was die Bewertung des Publikums betrifft, weil einerseits ist die Atmosphäre auf den Turnieren in Deutschland ja immer fantastisch, also was da an Gesängen alles angestimmt wird, auch ja die Lautstärke, auch der Enthusiasmus der Fans, der ist ja großartig und da ja freuen sich auch die Engländer häufig drüber und sind da voll des Lobes. Aber das kann dann leider auch immer wieder umschlagen, dann in so negative Atmosphären. Wenn man dann einen klaren Favoriten hat, dann fehlt oftmals der Respekt für den Gegner. Und ja, das gefällt mir nicht wirklich, gerade in so einer Einzelsportart wie Darts. Da ja, hast du dann halt auch nicht das Team im Rücken, das dir deinen Fehler wieder ausbügelt quasi. Also da ist man dann komplett auf sich allein gestellt. Und ja, deswegen finde ich, sollte man da schon ein bisschen Respekt haben und dann nicht zu frenetisch nur einen Spieler bevorzugen.
Also, dass die deutschen Spieler gefeiert werden und angefeuert werden, ist natürlich die eine Sache. Dass man den deutschen Gegnern dann nicht den nötigen Respekt zollt und vor allem dessen Fehlwürfe feiert, wie zum Beispiel bei den Holländern dann, gegen die Holländer dann geschehen, ist dann vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte. Kevin, wie siehst du das? Muss man da vielleicht dann auch nochmal differenzieren zwischen dem Unterstützen der Deutschen, also der Lokalmatadoren, und dem Unterstützen vielleicht von Überraschungsteams wie Singapur, weil auch die Spanier haben sich ja dann wurden ja dann gnadenlos ausgepfiffen. Der Support ging ja dann noch klar Richtung Singapur. Geht das ein bisschen zu weit?
Ja, es ist regelmäßig bei diesem World Cup so gewesen, dass die Fans sich irgendwie ein Team ausgesucht haben, für das waren sie, und das andere wurde dann irgendwie mit Häme und Pfiffen und weiterem überschüttet, und das finde ich schade. Also ich schäme mich da regelmäßig, weil ich habe immer noch Gänsehaut von meinem Besuch bei der Weltmeisterschaft. Müsst euch das mal vorstellen, 6 Monate Gänsehaut. Nein, aber das Spiel von Raymond van Barneveld als Niederländer gegen einen Engländer in England, und die ganze Halle bebt und ist für van Barneveld. Das war eine wunderschöne Erfahrung, die mir gezeigt hat, dass es beim Darts eben auch nationenübergreifend Unterstützung geben kann. Und ja, das ist für mich so ein bisschen das Vorbild. Und wieso muss denn der deutsche Fan immer so einen negativen Höhepunkt irgendwie darstellen? Also ich finde es halt schade. Also man sagt halt, das machen die anderen, machen es ja auch, aber warum muss es dann in Deutschland halt genauso sein? Und es geht mir nicht nur um dieses konstante Buhen oder Pfeifen, sondern es geht mir auch darum, dass dann vereinzelt Leute dann einfach schauen, dass sie den Spielern genau in den Wurf schrill reinpfeifen. Und ja, das gut, sind das Dinge, die dann halt gar nicht gehen, ja.
Das natürlich, absolut. Jetzt wird immer wieder argumentiert, Marvin, dass das in anderen Sportarten ja auch Standard ist. Im Fußball zum Beispiel, das ist ja dann mal das schöne Beispiel, ist das normal, und dass man vielleicht auch nicht die größten Erwartungen an einen Sport hegen sollte, der ja auch von der PDC unterstützend dazu geführt wird, dass man betrunken im Superman-Kostüm den Dartspielern dazu feiert. Sehen wir das zu eng, oder wie siehst du das Ganze?
Ja, ob wir das zu eng sehen, ich weiß es nicht. Muss sich mal anschauen, welche Leute gehen zu so einem Dart-Event. Das sind sicherlich auch Dart-Fans, aber zum Großteil sind es, glaube ich, auch Fans, die regelmäßig Fußball anschauen. Das hört man an den Gesängen. Da werden viele Gesänge übernommen, das finde ich auch okay. Also manche kann man auch sehr gut in Dart-Szene mit übernehmen, das ist gar keine Frage. Aber klar, das Klientel, was dann da ist, das betrinkt sich dann halt und schaut sich die Spiele an. Man muss sich vorstellen, es sind jetzt 4.000 gewesen am Samstag und Sonntag in der Halle, und die schauen dann auf, vielleicht waren es 2 Bildschirme, und schauen sich dann an, wie manche Spieler Pfeile auf dem Dartboard werfen. Das muss man sich immer noch mal zu Gemüte führen. Es ist ein besonderer Sport. Die PDC, wie du schon sagst, die hat dieses Image auch irgendwie auch gefördert. Und auch die PDC Group macht das auch. Aber genau mit diesen Leuten kriegen sie natürlich auch die Halle voll. Das wird in der Premier League dann nächstes Jahr in Berlin ja auch so sein. Auch wenn da vielleicht dann kein deutscher Spieler mit dabei sein wird. Aber ja, so Länderkampf wie der World Cup ist dann nochmal was ganz anderes. Da hat man dann Länder, die gegeneinander antreten. Aber auch ja, das Generelle bei den European Tour Events in Deutschland und so, das ist schon eine leichte Stimmung zu erkennen, wie es abläuft, aber ja, das zu bewerten, das ist einfach schwierig.
Michael, was kann man machen? Könnten sich die Spieler dann vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen dazwischen stellen, aber vielleicht dann auch abschwächend wirken gegenüber dem Publikum oder meinst du, dass das heizt die Stimmung dann noch mehr an?
Das ist sehr schwierig zu sagen, was da ja für die Spieler das Richtige ist, weil sie müssen sich ja weiterhin auf ihr Match konzentrieren und man sieht das häufig, dass wenn ja Spieler dann auch mit dem Publikum interagieren oder da auf irgendwelche Pfiffe oder Buhrufe eingehen, dass es dann noch schlimmer wird. Ja, da ist man, glaube ich, als Spieler gut beraten, wenn man da ja das möglichst professionell sieht und sich da nicht zu sehr drauf einlässt. Aber das ja entschuldigt natürlich das Verhalten der Zuschauer in meinen Augen nicht. Ich finde das dann auch ja teilweise schon echt verwunderlich, wer da dann auch ausgepfiffen wird. Also wir reden ja im Viertelfinale da über den besten Spieler der Welt, Michael van Gerwen, und über Raymond van Barneveld, einen der beliebtesten Spieler überhaupt. Und ja, das sind absolute Stars aus dem Darts-Bereich. Ich glaube, alle Zuschauer, die ja vielleicht zum ersten Mal dabei sind, die freuen sich auch riesig, eigentlich solche Leute zu sehen, und dass die dann da so ausgepfiffen werden, das verwundert mich dann schon. Und da frage ich mich dann auch, was dann als nächstes kommt. Also dann beim nächsten World Cup wirft Michael van Gerwen dann gegen Max Hopp einen neuen Darter und die Halle buht ihn aus, ja, weil Max Hopp das Leck verloren hat. Oder wie muss man sich das dann vorstellen? Also ja, dem kann ich irgendwie nicht so viel abgewinnen.
Da liegt eine Verantwortung bei denjenigen, die das veranstalten. Ein Elmar Paulke hat 130.000 Fans auf Facebook und genau so jemand kann das nutzen, indem er wird oft gehört, er wird oft gesehen. Er ist derjenige, den man in Deutschland noch mehr kennt, was Dart betrifft, als einen Max Hopp. Und dann muss vielleicht ein Elmar Paulke auch mal in solchen Übertragungen dann auch mal auf solche Dinge hinweisen. Ein bisschen mehr versuchen, den Leuten zu sagen, wie es vielleicht bei so einem Dart-Event auch abzulaufen hat. Weil wenn mir das der Onkel im Fernsehen erzählt, dann höre ich da vielleicht auch drauf. Oder wenn die PDC Europe bei solchen Turnieren dann bewusst auch mal am Anfang sagt, das hätten wir gerne und das eben nicht. Oder beim Fußball wird auch abgebrochen, wenn Gegenstände auf die Bühne fliegen. Ich möchte es einmal gerne beim Dart erleben, dass Caller und Spieler sagen, wir spielen nicht weiter, bevor ihr nicht damit aufhört. Das wäre drastisch. Aber ich glaube, das würde seine Wirkung nicht verfehlen. Das sind alles Dinge, wo ich sage, würden möglicherweise gehen.
Ja, das hat es, glaube ich, einmal gegeben bei einer Exhibition allerdings in Australien. Das war kein offizielles Turnier. Da sind irgendwelche Fans auf die Idee gekommen, die Plastikstühle zu werfen. Und dann ist das in einem riesigen Chaos geendet. Der Veranstalter hat auch den Fehler gemacht, keine Bänke auszustellen, sondern halt Plastikstühle. Und ja, da musste das Spiel dann tatsächlich unterbrochen werden und mehrere hundert Fans, glaube ich, des Saales verwiesen werden. Bei den offiziellen Turnieren der PDC kommt das natürlich nicht vor, weil man da ja entsprechende Vorkehrungen hat. Also da werden dann nicht blöderweise Plastikstühle aufgestellt. Aber ja, so Ausschreitungen hat es natürlich auch schon gegeben. In der Premier League in Schottland bei einem Spieltag, als Adrian Lewis in einem Spiel gegen Gary Anderson mit Bier überschüttet wurde und dann während des Matches da Gegenstände auf die Bühne geflogen sind, da hat ja dann auch Gary Anderson letztlich das Spiel mehr oder weniger abgebrochen, indem er nicht mehr versucht hat, es zu gewinnen. Das hat er dann später auch zugegeben und ist auch bestraft worden dann noch von der PDC, weil er sich einfach so sehr geärgert hat über seine eigenen Fans. Und ja, da muss man natürlich schon aufpassen, dass das nicht irgendwann noch komplett aus dem Ruder läuft. Und dass zumindest rechtzeitig die Kurve dann gekriegt wird.
Ja, man kann sich ja ein bestimmtes Publikum auch züchten, also indem man bestimmte Dinge tut, indem man vielleicht auch bestimmte Werbespots einspielt, indem man Personen hat, die viel geachtet werden, die dann den Leuten auch sagen, das funktioniert so nicht. Elmar Paulke belächelt das immer, diese Timo Werner ist ein, ne, der Sohn einer, und ihr wisst schon, das wird auf der European Tour halt auch nicht groß dann geahndet oder sonstiges. Und da müssen sich halt solche Leute dann auch mal hinstellen. Shorty Seiler hat sich dann auch am Sonntag in der Übertragung auch über das Publikum aufgeregt und das ist vielleicht auch ein Anfang. Aber da muss was passieren, weil ansonsten artet es halt noch mehr aus. Und dann holen wir uns in der Sommerpause die Fußballfans irgendwie in die Arena. Ich habe das in Sindelfingen auch erlebt, wo dann am Sonntagnachmittag die beste Stimmung war, weil die Zuschauer, also die normalste, die schönste Stimmung, weil halt die VfB-Fans alle im Stadion waren.
Es geht ja schon damit los. Ja, sorry.
Nee, du kannst ruhig.
es geht ja auch schon damit los, wenn man so Interviews vor der WM führt mit den betrunkenen Fans und die dann auch eine Bühne gibt, dann singen die ja schon ihre Lieder und das wird dann auch schön im TV gezeigt und wie toll das doch alles ist. Wir sind hier im Alley Pally betrunken, haben unser Bier schon getrunken und dann singen wir auch noch das und das Lied, was du gerade angesprochen hast. Ja, das war ja auch bei der WM so dieses Jahr, da waren ja auch schon so viele deutsche Fans, dass sie teilweise da so zu hören waren, dass ihnen das auch schon mal nicht gefallen hat. Das hat denen auch schon gar nicht geschmeckt, dass die Deutschen da ihre Fanköre anstimmen. Also da muss ich schon, denke ich, irgendwas tun. Da muss man auch, ja, da sind andere, da sind die Gremien gefragt, PDC, PDC Europe, die müssen das schon irgendwie gegensteuern.
Ja, was ich in Bezug auf Elmar Paulke noch sagen wollte, ist, es gibt ja auf der European Tour bei den Turnieren in Deutschland auch immer einen deutschen Master of Ceremonies. Und häufig, wenn dann ein deutscher Spieler auf die Bühne kommt, dann wird vorher nochmal explizit darauf hingewiesen, dass dieser Spieler jetzt unbedingt die Unterstützung des Publikums braucht. Und ja, man soll alles geben quasi, sowas wird er dann häufig dann sogar noch vom Master of Ceremonies gesagt. Und das finde ich dann teilweise echt unnötig, weil klar ist, dass der deutsche Spieler in Deutschland sowieso viel Unterstützung bekommt. Und mit solchen Dingen, ja, heizt man das Ganze dann noch weiter an und das finde ich dann etwas unpassend, gerade dass da dann von offizieller Seite das auch weiter befeuert wird.
Also ihr merkt schon, das ist ein kontroverses Thema. An der einen oder anderen Stelle wollte ich eigentlich unterbrechen und fragen, ob Fan da wirklich das richtige Wort ist.
Ja, man muss natürlich auch sagen, dass es immer eine Minderheit ist, ne? Also es sind ja jetzt auch nicht alle Fans, die da dann pfeifen, aber wenn es ein paar hundert Leute sind, dann ja, hört sich es halt sehr laut an und das sind dann halt schon viel zu viele.
Tja, das stimmt, aber bei Kritik hört man halt immer die zwei, die sich kritisieren, die kritisieren und nicht die 50.000, die dann eben sich still und heimlich freuen. Das ist leider überall so. Wir werden es nicht lösen können, es wird aber sicherlich noch in den nächsten Sendungen weiter immer wieder Thema. Wir bleiben zumindest so lange, wie sich dort nichts in Richtung ja, Fankultur ändert oder von der PDC oder anderen Verantwortlichen, was dagegen getan wird. Wir haben jetzt lange über den World Cup geredet und müssen dringend nochmal eine Pause machen und dann noch über die Development Tour, vielleicht auch ein bisschen über die BDO und was noch so kommt, zu reden. Es ist ja nicht nur der World Cup im Dart gewesen. Ihr könnt am nächsten Wochenende gerne bei meinsportradio.de mal reinhören, wenn ihr euch für die Blindenfußball-Bundesliga interessiert. Die wird dann wieder live bei uns übertragen und kommentiert. Und ja, wir hören uns nach der Pause wieder. Bis gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind's nochmal, die Freunde vom Dartsport, wenn man so möchte. Der World Cup ist ausgiebig diskutiert worden. Die Fankultur haben wir ausgiebig diskutiert und wir machen mal mit Darts in Deutschland weiter, denn in Hildesheim fanden gleich 4 Turniere der Development Tour statt. So ein bisschen die Jugendtournee abseits der PDC, Kevin. Und dort hat ein Österreicher auf sich aufmerksam gemacht in Hildesheim.
Genau, Rusty Jake Rodriguez, ja, das ist der dritte Bruder aus der Rodriguez-Family. Der hat mit 16 Jahren es geschafft, ein solches Turnier zu gewinnen und ist damit auch der jüngste Spieler, der es jemals geschafft hat, ein PDC-Turnier zu gewinnen. Ja, das ist der pure Wahnsinn. Also der Junge spielt seit Januar PDC. Und wir wussten alle, also dass das ein großes Talent ist, aber dass er nur 5 Monate braucht, um dann halt auch so ein Turnier zu gewinnen, das ist schon sagenhaft. Also er gilt als großes Talent und ich habe auch persönlich mit ihm jetzt vor einer Woche gesprochen, als ich in Wien war. Ja, er lässt sich davon aber auch nicht unterkriegen oder irgendwie hebt unnötig ab, weil alle über ihn reden und sagen, Rusty ist irgendwie... Der wird irgendwie was weiß ich was tun, der sagt, ich bin wie ich bin und bleib auf dem Boden und ich hoffe, dass das halt auch anhält. Also großartige Geschichte, wie er da dieses Turnier gewonnen hat.
Die Tour geht vor allem in Richtung Jugendweltmeisterschaft dann natürlich. Michael, wie sieht es da mit den Deutschen aus? Haben wir da ein paar Chancen?
Ja, also Max Hopp, der hat sich zunächst einmal schon für diese Junioren-WM qualifizieren können, denn es wurde ja nicht nur dieses Wochenende gespielt, was zur regulären Development-Tour gehört, sondern es hat auch noch einen Qualifier gegeben für deutsche Spieler, wo dann ja ein Startplatz für diese Junioren-WM ausgespielt wurde. Und da hat sich Max Hopp durchgesetzt. Insofern ja, wird er da auf jeden Fall wieder dabei sein und die Möglichkeit bekommen, den Titel wieder zu gewinnen, den er ja schon einmal holen konnte. Ansonsten lief es jetzt an diesem Wochenende für ihn und auch für die anderen deutschen Spieler auf der Development-Tour nicht so gut, wie man das vielleicht erwarten konnte bei diesem Teilnehmerfeld, wo ja auch viele deutsche Spieler dann dabei waren. Das haben ja dann auch ja einige genutzt, diesen Standort in Hildesheim, da eröffnen sich ja dann natürlich auch ein paar Möglichkeiten. Letztlich hat es kein deutscher Spieler ins Viertelfinale geschafft, bei keinem der vier Turniere. Das ist dann schon so ein klein bisschen enttäuschend. Max Hopp hat auch nur die ersten beiden Turniere gespielt. Was soll man dazu sagen? Also die Entwicklung in Deutschland, die ja geht natürlich voran, aber ich glaube, da ist noch viel zu tun, bis man da wirklich international auch mit den Niederländern und den Engländern und den anderen führenden Nationen wirklich mithalten kann.
Marvin, was machen die anderen Österreicher? Vor allem ja dann die beiden anderen Rodriguez-Brüder und vielleicht ja noch ein, zwei andere Junge?
Robbie wird auch dabei sein bei der Jugend-WM. Aktuell in der Development Tour Order of Merit auf Platz 16 und da werden sich höchstwahrscheinlich wieder so circa 48 Spieler über diese Development Tour of Merit qualifizieren, also der wird auch mit dabei sein. Und auch bei Martin Schindler sieht es ganz gut aus, dass er über diese Rangliste am Ende bei den letzten 64 der Jugend-WM mit dabei sein wird. Der Rest hat sich jetzt am Wochenende in Hildesheim versucht. Das waren viele, wie Michael gerade schon gesagt hat, waren viele Deutsche mit dabei. Aber man hat auch schon gesehen, dass da wirklich die Engländer und Niederländer einfach noch ein Stück voraus sind, in der Spitze, aber auch eben in der Breite. Und ja, man wird es weiter versuchen. Letztes Jahr war man in Mülheim, dieses Jahr in Hildesheim. Und ja, bin gespannt, ob man dieses Wochenende auch dann nächstes Jahr wieder im Kalender sieht.
Ja, bleibt natürlich nur zu hoffen. Wie geht's weiter mit der PDC? Nächstes Wochenende geht's dann nach Hamburg zum European Darts Matchplay. Bisher hat sich kein Deutscher qualifiziert, Kevin. Da können aber noch vier Deutsche kommen, ne?
Da kommen auf jeden Fall vier Deutsche, weil vor dem Turnier gibt es ein rein deutsches Qualifikationsturnier. Ansonsten stehen alle Teilnehmer für das Turnier in Hamburg schon fest. Es wird wieder in der Inselparkhalle gespielt. Es ist schon das sechste European Tour Turnier des Jahres. Das heißt, danach ist Halbzeit auf der European Tour. Und da geht es ja auch darum, wer sich für die European Championship qualifiziert. Bislang wäre das aus deutschsprachiger Sicht auf jeden Fall Mensur Suljovic. Und momentan auch Martin Schindler. Und da kann man gespannt sein, was sich da noch tun wird. Für Martin Schindler und Max Hopp sind diese nationalen Quali-Turniere natürlich ja fast schon Pflicht. Also vor allem ein Max Hopp, wenn der noch zur Weltmeisterschaft möchte.
Von den Hochkarätern Gary Anderson nicht dabei, Adrian Lewis nicht dabei, Phil Taylor nicht dabei, Raymond van Barneveld nicht dabei. Michael, haben wir trotzdem ein paar gute Namen oder läuft die European Tour so langsam unter ferner Liefen?
Nein, ich denke nicht, dass das ein Problem ist, dass ein paar bekannte Namen da fehlen. Das haben ja auf der anderen Seite auch viele gemeldet und die European Tour Events in der Vergangenheit, die haben ja gezeigt, dass bestimmte Spieler diese Events immer wieder auslassen. Gerade Gary Anderson, Adrian Lewis, das sind so typische Kandidaten, die immer wieder fehlen. Auch Phil Taylor, der ja in diesem Jahr keine European Tour mehr spielen möchte. Das hat für die Stimmung vor Ort nie wirklich ein Problem dargestellt. Ich glaube, da kommen immer noch genug bekannte Namen und da kann man sich wirklich drauf freuen.
Apropos, ja, auch das Comeback von Jelle Klaassen nach seiner Handgelenksoperation.
Absolut. Apropos Stimmung, Das ist eine super Überleitung, denn das Dubai Duty Free Darts Masters 2017 war ja auch Ende Mai diese World Series of Darts, die von der PDC natürlich eher genutzt wird, um das ein bisschen mehr zu promoten, brachte ein grandioses Finale dann mit sich beim ersten Turnier. Ich weiß, ihr verfolgt diese Turnierserie nicht mit wie soll ich sagen, mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Interesse, genau. Marvin, aber was die Nummer 1 und die Nummer 2 der Welt da gemacht haben, war schon gut, oder?
Ja, das Finale konnte man sich sehr, sehr gut ansehen. Das war das Spiel zwischen Michael van Gerwen und Gary Anderson, wo beide einen Average von über 110 Punkten hatten. Und Anderson am Ende mit 11-7 das Finale gewann und damit den Titel verteidigen konnte. Ja, Dubai natürlich ein spezielles Turnier, Freiluft, Open Air, aber da konnte man jetzt eigentlich nicht so viel erkennen. Das ging trotzdem ganz gut ab, zumindest das Finale auf jeden Fall. Klar, die World Series geht natürlich dem Promoten, aber das Spiel konnte man sich auf jeden Fall anschauen und ja, gespannt, was dann die nächsten Events in den nächsten Monaten so zeigen. Max Hopp wird ja auch in den USA mit dabei sein und ja, schauen wir mal.
Gespannt. Tu doch nicht so. Ich weiß.
Ja, ich bin gespannt, wie Max sich schlagen wird. Zumindest das.
Sehr schön. Okay, dann lassen wir die PDC mal jetzt PDC sein und beenden unsere heutige Sendung untypischerweise mit der BDO. Die hatte nämlich auch ein größeres Turnier zu bieten Ende Mai, die BDO World Trophy in Wales. Und Michael, Glenn Durant als derzeitiger Weltmeister bei der BDO ist ja für ihn verhältnismäßig früh ausgeschieden im Viertelfinale im wohl besten Match des Turniers gegen Wesley Harms. Beide haben da einen Average von über 100 gespielt. Und am Ende gewinnt das Turnier ein Qualifikant. Was weißt du über Peter Machen?
Ja, Peter Machen, der hat im vergangenen Jahr bei der World Trophy schon total überraschend das Finale erreicht. Ich glaube, letztes Jahr, da kannte ihn wirklich kaum jemand. Und in diesem Jahr war er natürlich dann etwas bekannter und hat aber das Turnier dann tatsächlich gewonnen, womit man jetzt nicht wirklich rechnen konnte, zumal ja die Auslosung für ihn jetzt auch nicht wirklich leicht war. Er musste ja in der ersten Runde schon Gert De Vos bezwingen, den man ja da, denke ich, als Favoriten eingestuft hat und danach dann noch Ex-Weltmeister Scott Mitchell und Martin Adams, die BDO-Legende, wenn man so möchte, dann auch Wesley Harms und im Finale Martin Phillips, das sind ja alles keine Unbekannten, die er da geschlagen hat. Insofern, war der Titel dann, denke ich, auch verdient. Ich habe jetzt von dem Turnier nicht allzu viel gesehen. Die Averages, ja klar, das kennen wir natürlich von der BDO, die sind nicht vergleichbar mit denen von der PDC, aber es hat schon einige Matches gegeben, in denen gute Leistungen gezeigt wurden, vor allen Dingen im Viertelfinale dieses Spiel ging zwischen Glenn Durant und Wesley Harms, aber auch die Partie zwischen Martin Adams und Peter Machen. Also da hat es immer wieder Spiele gegeben, die dann wirklich begeistert haben. Andere sind dann komplett auf der Strecke geblieben. Also dieses Viertelfinale zwischen Nick Kenny und Ross Montgomery, das war dann nicht wirklich eines Viertelfinals würdig bei einem als Major-Turnier deklarierten Event. Wobei, ja, dieses Turnier, die World Trophy, mich jetzt auch nicht wirklich umgehauen hat in den letzten Jahren. Das ist ja der Versuch der BDO in Großbritannien, wieder ein drittes Major-Event zu etablieren. Und da ist man doch deutlich unter den Erwartungen geblieben. Das Preisgeld hat sich sogar zurückentwickelt. Peter Machen hat in diesem Jahr weniger Preisgeld bekommen, als er im vergangenen Jahr für den Finaleinzug bekommen hat. Also, das kann sich nicht wirklich sehen lassen, was die BDO da aufbietet. Und dann bleibt letztendlich nur zu sagen, dass wir jetzt gesehen haben, dass es die BDO noch gibt. Ja, aber mehr ist das dann auch nicht.
Oh, harte Worte. Was mir bei der BDO dann natürlich immer noch gefällt, ist, dass dort auch ein Damenturnier stattfindet. Kevin, ich erwarte ja immer noch ein bisschen mehr von Fallon Sherrock eigentlich, aber am Ende gewonnen hat in einem nicht ganz so hochklassigen Finale Aileen de Graaf gegen Anastasia Dobromyslova. Eine Damentour bei der PDC wäre doch auch was, oder?
Hat es schon mal gegeben, hat man schon mal probiert. mit Stacey Bromberg, glaube ich, als Damenweltmeisterin. Das Ganze wurde damals auch im Rahmen des World Matchplay gespielt. Ich kann mich noch an einen Dart erinnern, der auf ein Doppel geworfen werden sollte, der dann neben dem Board gelandet ist. Ich will überhaupt nicht hier die Damen schlecht reden. Das ist einfach nur, was ich noch so davon im Kopf habe. Also Stacey Bromberg war damals PDC-Damenweltmeisterin. Stefanie Lück hat aus deutscher Sicht sich da auch versucht, bei dieser Tour dann auch.
Ich finde das super. Ihr seid wie ein Darts-Lexikon. Ich schlage einfach irgendeine Seite auf und ihr wisst immer was dazu. Das ist super. Ich finde es weiterhin klasse, wenn wir hier eine ganze Stunde über Darts reden können. Ist nicht selbstverständlich heutzutage. Und das war dann auch schon wieder eine ganze Stunde Darts-Gerede. Double Trouble sagt bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Es geht weiter mit der European Tour natürlich. Dort wird es von uns sicherlich erstmal keine Sendung geben. Wir schauen mal, ob wir uns vielleicht vor dem World Matchplay dann Ende Juli nochmal hören. Ansonsten danken wir euch fürs Zuhören. Liked vor allem, wenn ihr gerne Darts schaut, unseren Twitter-Account @msrdarts. Sorgt fleißig dafür, dass der Podcast gehört wird. Liked uns auf iTunes beziehungsweise kommentiert dort auch gerne und bewertet und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Double Trouble auf meinsportradio.de.
Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.